BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat heute Tom Viehweg am Mikrofon. Ich grüße Sie. Und zu behaupten, mein heutiger Gast ist viel herumgekommen, das wäre eine ziemliche Untertreibung. Der gelernte Chemieingenieur Daniel Ried aus Rheinland-Pfalz hat nicht nur große Teile der Welt gesehen, er hat sie auch aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln betrachtet, als abenteuerlustiger Backpacker, als erfolgreicher Manager und Unternehmensgründer. Und wenn der Spruch zutrifft, dass die Grenzen der Sprache die Grenzen der Welt sind, ist Daniel Rieds Welt tatsächlich groß. Sogar die chinesische Sprache Mandarin hat er sich angeeignet auf einer seiner Stationen im Leben. Ja, und der rote Faden? Für Daniel Ried war das immer der Mensch. Man will Menschen unterstützen, ihre Träume zu leben, sagt er und schaut dabei bereits auf 15 internationale Jahre in der Gründungsberatung zurück. In Bayern ist Daniel Ried heute als Heimatentwickler tätig, im Westen von Mittelfranken und natürlich passt das sehr gut zu BR Heimat und unserem Ratsch am Vormittag. Ich freue mich sehr auf Daniel Ried. Wir machen uns heute mal auf die Reise durch das Leben eines Menschen und gleichzeitig auf eine Reise durch die Heimat. Denn mit Innovation unseren ländlichen Raum zu gestalten, das ist die Aufgabe von Heimatunternehmen, einer Initiative, die Menschen mit Tatendrang, unternehmerische Menschen in den Fokus nimmt und sie befähigt, ihre Potenziale auszuschöpfen. Das Ziel ist, Heimat Mehrwert schaffen und eine bunte und lebendige Heimat, in der sich alle Menschen in Bayern wohlfühlen. Habe die Ehre, Daniel Ried.
Hallo, grüß Sie.
Was ist für Sie Heimat?
Heimat ist für mich schon immer der Ort gewesen, an dem ich mich wohlfühle. Oft durch Beziehungen, Menschen, Familie. Tatsächlich gibt es zwei Heimaten in meinem Herzen. Mhm. Ich komme von der Mosel ursprünglich. Da lebt meine ganze Familie. Das ist so Heimat, da muss ich gar nicht lang nachdenken. Und mittlerweile, jetzt bin ich schon 8 Jahre hier, ist jetzt hier der westliche Teil von Mittelfranken die neue Heimat. Die Wahlheimat, wenn man so will.
Sind Sie Wahlbayer? Nein, Wahlfranke, muss man sagen.
Auch, beides, alles. Ich unterscheide da nicht so. Ich sehe die Grenzen auch nicht so. Da, wo ich mich wohlfühle, wo ich gerne bin, bin ich zu Hause. Familie ist wichtig, klar. Frau, Kinder, Schwiegerleute.
Wahlfranken oder Wahlbayern werden ja oft zu Bekenntnisbayern und zu Bekenntnisfranken, wenn sie mal eine Weile dort sind, wo sie sich neu ansiedeln. Sind Sie schon Bekenntnisfranke?
Ich komme gut mit der Kultur hier klar, kann mich gut damit identifizieren. Ich bin aber nach wie vor im Herzen und im Kopf flexibel. Mhm. Also ich assimiliere nicht komplett, sondern lass es fließen und fühle mich aber wohl hier.
Das heißt, das klang jetzt gerade so, als wäre Heimat für Sie doch eher ein geografischer Ort?
Auch. Es ist auf jeden Fall immer in Bezug mit dem Ort, wo ich aus dem Fenster gucke, wie sieht es da aus und fühle ich mich da wohl? Und kennt man mich dort? Bin ich Teil dessen, was da passiert? Also habe ich irgendeine Relevanz? Bin ich im Austausch? Habe ich Freunde? Habe ich eine Aufgabe? Kann ich mitgestalten, mitwirken? Das sind alles Teile, die für mich Heimatgefühl entwickeln. Wobei es gab auch Zeiten, ich habe in vielen Orten der Welt gelebt. In Berlin habe ich jetzt Heimat nie so empfunden. Das ist so groß, so anonym. Da kommt das Gefühl, was ich gerade beschrieben habe, nicht so auf. Aber jetzt in meinem kleinen Diebach, wo ich jetzt lebe, wunderbar. Da gucke ich aus dem Fenster und das ist, so fühlt sich Heimat an.
Diebach in der Nähe von Rothenburg ob der Tauber?
Ganz genau, ganz genau. Auch fußläufig von der Tauber entfernt.
Eine der schönsten Städte, sagt man, die ihr mittelalterliches Gesicht noch erhalten haben. Fast schon zu schön manchmal.
Ja, traumhaft, traumhaft. Ich werde auch nicht müde, das mir anzuschauen. Seit den Jahren, wo wir jetzt hier sind, so viele Besucher gehabt. Ich gehe immer wieder dahin. Manchmal gehe ich auch einfach so mit meiner Familie dort hinten Eis essen und wir fühlen uns wie in der Fußgängerzone von Siena oder irgendwo in der Toskana, weil es einfach so schön ist und so unterhaltsam und so, ja, natürlich wohnen da mittlerweile viele Freunde und ich habe dann schon viele Geschichten und Erlebnisse dort selber gesammelt, aber das ist einfach, ja, ein unendlicher Schatz, dieses Rothenburg ob der Tauber.
Aber die Rothenburger fühlen sich manchmal auch wie die Sienesen oder die Florentiner, dass sie sagen, wir sind in der Minderheit inzwischen. Also ganz viele Touristen ist natürlich in Rothenburg als Vorzeige Mittelalterstädtchen schon auch so, oder?
Das stimmt schon, ja. Also das ganz am Anfang, als ich hier gelandet bin, oder es war eine Entscheidung zu bleiben, habe ich eine Initiative entwickelt, Träumen und Machen. Und das war schon von den Bürgern für die Bürger. Und in dem Zusammenhang habe ich viel Austausch mit Leuten gehabt, die gesagt haben, ja, das ist auch unser Ort, unser Zuhause. Das ist nicht nur Schaufenster für die Welt, so schön das auch ist. Und natürlich auch Einkommensquelle, ganz wichtig. Aber das ist auch unser Ort und unsere Kultur und unser Leben hier. Und das ist, das sind die eben, ja, die haben eben beides zu ertragen, ja.
Es gibt ja diesen zutiefst bayerischen Ausdruck, daheim ist, wo es Kui ist. Ist es etwas zum Mitnehmen?
Ja, es ist, genau, es ist Beziehung für mich auch, ja. Also genau das ist es, was es ausmacht. Das Gefühl, da gehöre ich hin, da habe ich, ich muss jetzt nicht suchen, sondern hier bin ich richtig. Das ist das Gefühl, ja, kann ich voll bestätigen.
Aber es dauert manchmal ein bisschen, oder? Bis man
absolut,
da ankommt.
Ja, das ist, also das, ich hab eine gute Schule, weil ich habe gute Lehrmeister, mein Schwiegervater, ein bunter Hund von seinen Betätigungen im Musikbereich, im Unterhaltung, im Ortsgeschehen und jeder kennt ihn und dadurch hat er mich natürlich leicht einführen können. Dann war ich eben der Schwiegersohn und meine Frau als Popmusikerin, als schon recht bekannt in der Gegend hier, hat einen Namen. Ich war immer der Mann und der Schwiegersohn und dadurch konnte ich gut landen, aber es hat auch eine Zeit gedauert, bis ich dann mein eigenes, jetzt bin ich hier, ne? Also ich sage immer so süffisant zu meinem Schwiegervater, ich bin jetzt öfter in der Zeitung als er. Aber das hat eine Weile gebraucht.
Sie sind ja nicht mehr der Schwiegersohn von, sondern er ist der Schwiegervater von Daniel. So,
ja, genau, diesen Wechsel gab es, genau. Ja.
Ist Heimat eine feste Größe oder kann und muss sich Heimat auch manchmal verändern, entwickeln?
Für mich, in meiner Welt, braucht es immer Entwicklung. Und natürlich ist die nicht immer positiv. Also es ist leider nicht immer so, wie wir es uns das alle wünschen. Aber es gibt in Heimat für mich auch keinen Stillstand. Weil wir Menschen entwickeln uns, die Gesellschaft entwickelt sich, die Zeiten verändern sich und dadurch muss sich auch das, was da ist, verändern. Also ich bin auch keiner, der daran klammert. Natürlich habe ich auch meine Gewohnheiten und liebe Dinge, weil sie schon immer so waren.
Weil man ja oft in die Heimat auch zurückkommt, genau deswegen, weil sich da noch nicht so viel verändert hat, ist es so wie früher.
Ja, und dann bin ich auch manchmal selber enttäuscht, weil es dann doch wieder, hat sich doch was getan, ist doch anders. Mhm. Ist aber überhaupt nicht schlimm, das braucht es auch. Also wir wollen alle nicht stehen bleiben, sollten wir auch nicht wir gehen mit der Zeit und so muss auch der Ort und das Gefühl und das Geflecht und das Soziale mit der Zeit gehen.
Das heißt, man muss Heimat nicht entwickeln, weil da ein Defizit ist, sondern im Gegenteil, das, was da ist, kann man positiv entwickeln. Sie sind ein Heimatentwickler, deswegen frage ich.
Ja, entwickeln dürfen ist ein Geschenk meines Erachtens. Also entwickeln bedeutet ja, man ist jetzt wo und man kann sich überlegen, wie kann man es zukünftig haben. Und man kann daran mitmachen und gestalten, ob das jetzt dadurch ist, dass man mit Menschen zusammen was tut oder selbst was schafft, sei mal dahingestellt, beides in Ordnung. Aber dieses dorthin entwickeln und ermöglichen oder selbst gestalten, hat eine Magie. Ja? Also für mich ist das auch Motor und Antrieb, das tun zu dürfen. Ja? Also ich bin da sehr dankbar, dass ich Heimatentwickler sein darf. Ein Traumjob für mich, ja.
Dazu kommen wir auf jeden Fall noch in den nächsten gut 1,5 Stunden, sage ich jetzt mal. Wenn man mit sich im Reinen ist, in dem Moment kann man sich überall eine schöne Heimat schaffen. Ist das so?
Also was ich bestätigen kann, ist, dass ich komplett bei mir bin. Und das gibt mir eine Ruhe und eine Kraft und auch eine Unabhängigkeit. Dadurch ist der Ort auch egal. Ich würde aber nicht an jedem Ort, glaube ich, leben wollen. Ob ich da zurechtkomme, weiß ich nicht. Vielleicht schon. Bin schon sehr anpassungsfähig und flexibel. Es gibt mir halt eine Ruhe und eine Gelassenheit es hilft mir auch, ich habe auch Ängste und hilft mir aber auch, diese Ängste einfach auszuhalten oder nicht zu nah an mich ranzulassen. Wenn man weiß, wer man ist, wie man gerne leben will und ich für mich sehe, haben sehr klares Wertekostüm, dann kann man einfach überall zurechtkommen. Das heißt nicht, dass man überall die Menschen findet, die zu einem passen, dass man überall in dem Umfeld lebt, was zu einem passt. Aber ich glaube, da kann man sehr viele Orte für sich nutzen. Also es ist mir schon oft gelungen an verschiedenen Orten der Welt, dass ich gut klarkomme. Und trotzdem habe ich mich aber auch schon entschieden, hier bleibe ich besser nicht. Das gab es auch schon.
Sie haben in Großstädten gelebt. Mhm. Sie haben vorhin Berlin erwähnt. Sie wohnen jetzt in Diebach.
Ja.
Mit wie vielen Einwohnern? Schnell nochmal.
Na, Diebach so 1000, sagen wir mal. Das Kerndorf 1000. Mhm. Drumherum gibt es noch mehrere Gemeinden, die dazugehören.
Und Rothenburg ob der Tauber in der Nähe, haben wir schon drüber gesprochen. Aber jetzt natürlich eher vielleicht so das Gegenteil von so einer hippen Heimat, wo man abends noch in 5 Kneipen gehen kann, die man zur Auswahl hat, oder in einen Club einen abtanzen kann. Trotzdem schöne, gute Heimat für Sie aktuell.
Absolut. Und das ändert sich mit dem Leben. Ja? Also ich entwickle mich, also ich werde älter. Als ich 20 war, war es Mannheim. Dann, als ich 30 war, war es Shanghai. Als ich 40 war, war es Berlin. Und dann kommt ein Kind und jetzt bin ich 50 und es ist Diebach. Ja, mit ganz anderen Ideen. Ich bin gerne zu Hause, ich bin gerne auch mal entspannt. Ich kann auch nicht mehr alles und immer. Mein Akku ist vielleicht auch nicht mehr so voll wie früher. Ne? Also, und da passt jetzt die Heimat perfekt. Und die Heimat ähnelt sehr meiner Heimat, in der ich aufgewachsen bin. Das heißt, dieses Ländliche, dieses Dezentrale, dieses Infrastrukturelle, Zerklüftete, dieses kleines Dorf und 50 Kilometer oder 10 Kilometer entfernt der nächste große Ort, wo man einkaufen geht. Das, so bin ich aufgewachsen, das bin ich gewohnt. Und damit kommen natürlich auch diese ganzen Beziehungen bei den Menschen, Dorfkultur, bin ich gewohnt, kenne ich. Ja? Ich war aber noch nie bei uns daheim im Musikverein, jetzt bin ich auch nicht im Musikverein. Also ich bin immer noch derselbe Typ da, aber ich muss auch quasi dieses große Berlin und dieses große Shanghai oder Panama City, war es auch mal zwischendrin, muss nicht sein. Jetzt bin ich happy mit Diebach, aber ich liebe es immer noch, in die fünf Cafés zu gehen. Das ist der Zwiespalt. Mal eben in Rothenburg gehe ich jetzt mal auf die Straße, ist dann eben nicht. Ja, ins Auto steigen, hinfahren, das ist ein Kompromiss, den man dann für sich eingehen muss.
Muss man sie gut kennen? Vor allem die Menschen haben Sie angesprochen, um Potenziale der Heimat oder eventuelle Defizite zu erkennen und sie dann eben zu entwickeln?
Ich glaube, man muss die Heimat nicht so gut kennen. Man könnte sogar die These aufstellen, dass es gut ist, wenn man erstmal blind und unvoreingenommen rangeht.
Manchmal hilft ja auch der Blick von außen.
Ja, und es geht für mich über die Menschen. Das heißt, den Menschen zu begegnen in der Situation, in der sie sind, da steckt die Energie drin, woraus gestaltet wird und gemacht wird. Ich bin jetzt kein Planer, der sagt, dieses Dorf muss sich so und so entfalten. Sondern ich habe zwar selbst eine Lust, ob es jetzt eine Kneipe gibt, einen Biergarten oder wie mein Schwager ganz gern mal sagt, er hätte gerne einen Döner. Ja, das sind keine strukturellen Anforderungen, sondern es wäre ganz nett. Aber die Entwicklung passiert dann über die Menschen. Und da, wenn man nicht voreingenommen ist, wenn man es nicht so gut kennt, kann man sich einfach dem Menschen widmen und mit dem die Ideen halt spinnen, entwickeln, ausgestalten.
Dann bleiben wir geografisch erstmal in Ihrer Heimat, die jetzt seit wie vielen Jahren Ihre Heimat ist, sagten Sie?
8 Jahre würde ich sagen.
8 Jahre, wobei wir Franken natürlich als integralen Bestandteil Bayerns wissen wollen. Und wir sprechen heute auch über ein bayerisches Thema mit sehr regionalen, fast schon lokalen Aspekten. Heimat entwickeln in Bayern, unser Thema heute bei HBD Ehre. Und zu Gast ist Daniel Ried, der Heimatentwickler ist und dessen Arbeit eingebettet ist in ein Netzwerk, das auch wiederum bayernweit arbeitet, die Heimatunternehmen. Das ist ein Konstrukt, was es in Deutschland so eigentlich noch nicht gibt. Ich habe zumindest keins gefunden, was dem ähnelt, was hier in Bayern die letzten Jahre passiert ist.
Tatsächlich ist eine Erfindung in Bayern tatsächlich, hat sich vor 10, 12, 14 Jahren, noch vor der Zeit, bevor ich überhaupt damit Kontakt hatte, dadurch geformt, dass Menschen zusammengekommen sind in der privatwirtschaftlichen Initiativenseite kombiniert mit der verwalterischen Seite. Da treffen sich Menschen und sagen, eigentlich bräuchten wir was. Was denn? Na, Potenzialentfaltung. Also wir brauchen einen Hebel. Wir brauchen, wenn jemand was tun will, dann braucht er Gleichgesinnte, mit denen er was tun kann. Man unterstützt sich miteinander gegenseitig. Und dafür müssten wir quasi die Leute zusammenbringen. So fing das an und aus dem einmaligen Zusammenbringen sind dann irgendwann Orte oder kleine Gemeinschaften entstanden, die in der Mitte einen hatten, der sich ein bisschen um die gekümmert hat und dann war das erste Nest entstanden. Wir nennen sowas immer so Nest. Mhm. Und nach dem ersten Nest, dann kam dann einer dazu, dann kam dann einer, ein zweiter, der hat gesagt, das fördere ich bei mir auch. Dann gab es ein Nest, ein Nest, ein Nest. Und so sind durch die ländliche Entwicklung initiiert, sind Nester entstanden, in dem Heimatentwickler arbeiten für die Menschen, mit den Menschen in diesen Regionen in Bayern. Und das ist tatsächlich, es wird schon hier und da mal beäugt, man kriegt das mit so über die Landesgrenzen hinaus, dass es sowas gibt. Es ist was sehr Innovatives, was sehr Freies und für die, ich finde persönlich, steht der ländlichen Entwicklung sehr gut, weil dadurch werden ja Menschen motiviert, ermutigt, ermuntert, gefördert, selbstgestaltend wirksam zu werden. Und dadurch wird unsere Heimat bunt und lebendig gestaltet. Das heißt, das verändert was in einem Ort, wenn jemand sagt, ich mache was und ich traue mich.
Es erinnert so ein bisschen an das, was man aus Ballungsräumen kennt, aus Städten. Da heißt es meistens so irgendwie City-Marketing-Verein. Aber da geht es viel um Werbung oder es geht um den Verkauf oder die Steigerung von Umsätzen. Das klingt mir jetzt hier nicht ganz so wirtschaftlich geprägt, oder? Was jetzt das Land angeht im Gegensatz zur Stadt sozusagen.
Tatsächlich. Das ist ein großer Unterschied meines Erachtens zur Wirtschaftsförderungsidee, ist nämlich, dass es um den Menschen geht und um das Miteinander. Ich sage das immer so, es sind alle Bereiche dort vertreten. Das kann der Erzeuger sein, das kann auch soziokulturelles Thema sein. Das kann von Ehrenamt bis profitabel orientierte Gewerbeaktivität. Alle Bereiche können zusammenkommen und können dafür sorgen, dass sich ein Ort entwickelt. Vielleicht kommt eine Investition bei rum, es können Arbeitsplätze entstehen. Natürlich immer mit der Idee, idealerweise Stabilität und ein nachhaltiges System zu schaffen. Das ist schon da, aber es ist eben nicht nur fokussiert auf, wir vermarkten. Heimatunternehmen ist auch kein Siegel. Es wird zwar so gefühlt oft, aber es ist kein Siegel von wegen, man gehört dazu, jetzt bist du was anderes, sondern es ist eine, ja, jetzt in meinen Worten, es ist eine Frage von Mindset, es ist eine Frage von Einstellung und Wirksamkeit und Werteorientiertem und auch die Frage von, habe ich Mut, Wege zu gehen, habe ich Mut, mich zu entwickeln. Da kann auch Scheitern mal dabei sein, aber alleine dieses Gehen dürfen und das ist für mich sehr viel darin verankert. Und es ist tatsächlich, ich komme aus einer anderen Welt, ich komme aus der Start-up-Welt. Mhm. Da ist es auch sehr verankert. Man hat quasi, ich nehme jetzt mal das Berlin, weil als deutliches Beispiel, wo ich selbst drin 10 Jahre leben und arbeiten durfte. Dort findet sich diese Community, hilft sich, befruchtet sich, arbeitet miteinander, um Großes zu schaffen, um Ideen umzusetzen. Und da, wenn man das quasi aufs Ländliche mit großen Distanzen, 10, 20 Kilometer zwischen den Menschen transportiert, wir sind quasi mit den Heimatunternehmen auch so eine Energiewolke für diese Menschen, die nach vorne gehen wollen, was schaffen wollen.
Ist nicht jedes Unternehmen, außer vielleicht die Filiale eines international tätigen Weltkonzerns, eigentlich ein Heimatunternehmen?
Sehr gute Frage. Das ist, da scheiden sich natürlich auch die Geister. Mhm. Kann ich nur meine Meinung dazu sagen oder meine Art, wie ich damit umgehe. Unternehmen per se sind keine Heimatunternehmen. Die Menschen, die in den Unternehmen wirken, die das vielleicht verantworten, das sind Heimatunternehmer. Und das kann in einem Unternehmen sein, was groß ist. Ich nehme jetzt mal Beispiele aus meinem Kosmos. Der Baumannshof Öko-Lieferservice in Obernzent zum Beispiel. Der David Baumann hat das übernommen von den Eltern. 50 Mitarbeiter, etabliertes Unternehmen, Heimatunternehmen. Die Nina Wachmeier mit einem nebenberuflichen Blumenangebot als Blumenschrank oder als Blumenabo oder als Buch dir einen Blumenstrauß, ist genauso Heimatunternehmerin, weil sie vom Typ her mit David Baumann und mit allen zusammenkommt und miteinander bewirkt. Und die helfen sich gegenseitig und die fühlen sich dabei wohl, es taugt denen. Und diese Größenordnung über den Menschen definiert ist wichtiger als die Unternehmung selbst.
Mhm. Sie haben gerade Nina Wachmeier angesprochen. Wir haben einige der Heimatunternehmen natürlich auch besucht im Vorfeld dieser Sendung, aber auch bei uns in unserer Sendung Heimatspiegel, wo wir gerne solche Initiativen auch vorstellen. Und sie hat uns zu ihrer Geschäftsidee Folgendes gesagt.
Mein Mann, der wollte mir immer Blumen schenken und ich wusste damals schon um die Belastung dieser Blumen und den ganzen Impact, was Nachhaltigkeit anbelangt, CO2-Abdruck, die schlechten Arbeitsbedingungen und so weiter. Und habe dann eben diesen Bericht gelesen und dachte mir, Mensch, super, es gibt ja eine Möglichkeit, dass ich mich an den Blumen auch trotzdem erfreuen kann. Habe aber gemerkt, hier gibt es es leider noch nicht. Ja, dann war eben der Gedanke, dann mache ich es eben selbst.
Also man hört, auch hier kam eine Geschäftsidee aus einer persönlichen Erfahrung. Sie hat Blumen geschenkt bekommen ursprünglich und hat sich dann Gedanken gemacht, wo kommen die her? Lange Distanzen, viele Blumen haben einen sehr problematischen ökologischen Fußabdruck, sage ich jetzt mal. Letztendlich ist die Geschäftsidee, nachhaltige Blumen in Bayern zu schaffen und Menschen damit zu erfreuen.
Na, zuerst, das hört man raus, zuerst war bei ihr die Liebe zum Thema. Das, ob man könnte es Hobby nennen, man könnte es Leidenschaft nennen, sei es dahingestellt. Und dann wurde daraus, okay, wenn ich das machen will mit der Energie und der Zuwendung, die es braucht, damit es gut funktioniert, dann muss ich da Lebensenergie, Lebenszeit reinsetzen. Und Zeit ist begrenzt. Man muss vielleicht auch, wenn man Kinder hat, wenn man einen Job hat, man muss gucken, wie kriegt man zum Beispiel dann sein Einkommen generiert. Und schon ist die Fragestellung nahe, wird aus dem Hobby ein Geschäftsmodell? Und so entsteht quasi mit all ihren ideologischen Ideen bei der Nina Wachmeier aus gutem Garten entsteht halt die Idee, okay, ich pflanze Blumen aus meinem guten Garten und vermarkte diese und schaue, wie ich dieses Geschäft mit einem gewissen Bildungsauftrag, den sie damit verbindet, weil sie ist sehr ideologisch, sie ist sehr davon überzeugt, wie ich das zu den Menschen bringe.
Das heißt, regional, saisonal, das sind ja schon Qualitätsbegriffe, die man aus der Gastronomie kennt und auch schätzt. Pestizidfrei kommt hier noch dazu, quasi als Besonderheit. Und dann müssen aber Menschen doch auch davon erfahren und müssen vielleicht auch bereit sein, den einen oder anderen Euro mehr zu bezahlen als jetzt für Blumen aus dem Supermarkt. Kommen Sie da ins Spiel oder wurden Sie da gefragt oder wo war da Ihre Rolle?
Manchmal werde ich gefragt, wenn es darum geht, ein Geschäftsmodell weiterzuentwickeln oder überhaupt erstmal auf ein Geschäftsmodell zu wechseln, dann ist auch die Frage, wer ist der Kunde, wer ist der Markt, was ist die Zahlungsbereitschaft? Sie haben erwähnt, ein Euro mehr für die Blume, nur weil sie von hier kommt. Die Kommunikation von all diesen wesentlichen Elementen nach außen, das heißt dem Kunden zu sagen, diese Blume ist ein Euro mehr wert, weil, das muss die Nina selber machen. Das müssen die Heimatunternehmen selber machen für ihre Produkte. Wenn Sie mich aber zu Rate ziehen, fragen, wie würdest du es denn machen? Dann habe ich einen breiten Schatz von Erfahrung. Ich bin kein Marketing-Experte, aber ich denke, ich mache es aus dem Bauchgefühl und mit vielen Erfahrungen, die ich gesammelt habe über Beratungen der letzten 15 Jahre, kann ich schon ein paar gute Tipps geben, wie könnte man da rangehen oder wen fragt man? Oft ist es nicht so, dass ich das Wissen komplett habe, sondern ich kenne Leute, die es wissen. Mhm. Oder frag den Experten. Oder jetzt kommen wir zu der Magie. Da gibt es ein bisschen Gänsehaut. Oder frag die drei Heimatunternehmer, die sehr erfolgreich schon vermarkten. Mhm. Wie macht ihr es denn? Wie macht ihr die Direktvermarktung? Wie macht ihr Online-Marketing? Wie präsentiert ihr euch auf Instagram? Wie macht ihr das? Braucht es das? Braucht es das nicht? Macht das Sinn? Und wenn man dann vertrauensvoll offen andere hat, mit denen man reden kann, das ist sehr viel wert für den Erfolg. Oder um zu merken, das lasse ich besser sein. Also Erfolg heißt für mich auch Entwicklung starten, aber vielleicht auch mal Entwicklung beenden, wenn es denn sein soll. Und diese Magie, das habe ich eben schon eingeführt, kommt natürlich über eine Gemeinschaft von Heimatunternehmen. Das heißt, oft vermittle ich nur. Aber ich bin in allen Rollen aktiv. Machen soll ich selbst und will ich selbst natürlich am wenigsten, weil es nicht gesund ist. Das heißt, wenn ich Menschen quasi eine Aufgabe abnehme, ein schönes Beispiel, wenn ich jemandem helfe, einen Businessplan zu schreiben, einen Finanzplan, sodass er Investment kriegt oder eine Förderung kriegt, das ist kein Problem, ich kann das, ich bin da professionell ausgebildet für. Aber es macht keinen Sinn, dass ich das für die Leute mache, weil die werden nachher unternehmerisch Schwierigkeiten haben, weil sie ihre Zahlen nicht kennen, weil sie das selbst nicht beherrschen. Also mein Ziel ist es, wenn ich jemanden begleite, dass er es selbst lernt. Am liebsten macht er es und ich gucke nur noch, ist es schon gut oder nicht gut? Mhm. Oder du, wir hatten einen schönen Fall gehabt, werde ich nicht vergessen, mit der Theresa Ulm, eine Konditormeisterin, die in Leutershausen eine Konditorei geöffnet hat mit Kaffee. Und sie hatte auch die Herausforderung, jetzt braucht sie einen Businessplan, um entsprechende Kleinstunternehmerförderung zu bekommen vom Amt für ländliche Entwicklung. Und da war zum Beispiel sehr gut, dass sie mit den Aktivsenioren zusammenarbeiten konnte, um mit dieser Hilfe ihre Finanzplanungen zu entwickeln. Das hätte ich können auch mit ihr tun, aber jetzt hat sie es so auf diesem Weg für sich gelernt und ich bin dann eigentlich nur der Sparringspartner, vielleicht ein vertrauenswürdiger. Was hältst du davon? Ist es gut so? Hier und da bleibe ich ja am Ball mit ihr, begleite sie weiter. Und das kommt auch immer individuell auf den Fall an, wie tief gehe ich rein.
Und sie hat sich vor allem einen Traum erfüllt, die Theresa Ulm, und was sie jetzt mit Liebe und Leidenschaft und basierend auf einer guten Ausbildung im Konditorhandwerk so macht, das hören wir uns jetzt an.
Das sind einmal die bemalten Kekse, die ich mache. Also hauptsächlich fertig Hochzeitstorten an, ganz individuell. Ich mache auch Schautorten, ich fertige Kekse an, ich bemale die mit Hand, so wie hier Beispiel für das Museum zum Beispiel hier in Leutershausen, den Fliegerkeks. Und durch die Heimatunternehmer, bei denen ich jetzt dabei bin, habe ich schon ganz viele tolle Kontakte geschlossen. Es gibt zum Beispiel eine Essigmanufaktur, für die ich jetzt Essigtrüffel herstelle. Ich habe neue Kooperationen bekommen. Mir wurde auch geholfen im Sinne der Kleinstunternehmerförderung, hatte ich Unterstützung mit dem Amt. Und ich habe einen ganz großen Kreis an Ideen und an kreativen Meinungen und Vorschlägen, wenn man ein besonderes Thema angehen möchte.
Also auch hier hört man, es steht immer ein engagierter Mensch hinter einer solchen Entwicklung. Jemand, der seine Idee vorantreibt und dabei die Heimat gestaltet. Unterstützt von Heimatentwicklern, die sich auch auskennen und die einem oft nicht sagen, wie sie es machen sollen, sondern wo sie erfahren, wie es besser geht. BR Heimat, habe die Ehre, heute im Zeichen von bunter und lebendiger Heimat. Die Initiative Heimatunternehmen, die Ressourcen und das Netzwerk bietet, um Visionen in die Tat umzusetzen. Wir haben schon einige Beispiele gehört heute Vormittag. Zu Gast ist Daniel Ried, der selber Heimatentwickler ist, der seine Heimat in Diebach gefunden hat, im Westen von Mittelfranken, und dort Heimatunternehmer betreut in seinem Nest. Wie er vorhin gesagt hat, das Nest ist so, ja, ungefähr der Naturpark Frankenhöhe, umschreibt es so ganz gut.
Ja, also es ist natürlich gewachsen aus meiner Arbeit aus dem Ort heraus. Dann war erstmal Rothenburg, dann hier und da einer in Ansbach. Und dann ist es natürlich stark gewachsen mittlerweile, oben bis in den westlichen Eichgrund rein, bis ins Fürther Land, Hesselberg, bis runter in die Altmühlregion. Es ist viel Mund-zu-Mund-Propaganda und Menschen, die sowas suchen, kommen dann dazu. Das heißt, der Kernkosmos, würde ich sagen, 30, 40 Kilometer um Diebach, also diese westliche Region bis Ansbach. Und dann gibt es aber viele Satelliten und Menschen auch noch außerhalb dieser Grenzen, die genauso Teil der Community sind, was in heutigen Zeiten, wo doch alles digital auch unterstützt wird, keine große Schwierigkeit darstellt.
Wir haben einige Beispiele schon gehört. Es ging von nachhaltigen Schnittblumen bis hin zur Konditorei. Aufgehängt ist Ihre Arbeit trotzdem ja bei den Ämtern, die wir vorhin am Anfang der Sendung schon erwähnt haben, also Amt für ländliche Entwicklung zum Beispiel oder das Amt für Landwirtschaft. Und trotzdem scheint es mir, geht es hier nicht nur rein um landwirtschaftliche Themen.
Genau. Es ist natürlich in unserer Kulturlandschaft hier, Landwirtschaft prägt das Bild und prägt historisch gesehen das, was hier an Gewerben ist, deutlich. Also selbst in meinem Ort, in Diebach, gibt es genauso landwirtschaftliche Ansiedlungen und dazu kommt Tourismus, Gastronomie ist ebenso eine Sektion und mit der Landwirtschaft und der Gastronomie oft auch noch Erzeuger. Aber es geht ja weit darüber hinaus. Also erstens entwickelt sich das alles, es bleibt nicht stehen, das heißt, wir bleiben nicht bei Tourismus und Landwirtschaft. Und wir brauchen auch alle anderen Facetten des Lebens, um uns wohlzufühlen. Wir brauchen Kunst, wir brauchen Kultur, wir brauchen Servicedienstleistungen, wir brauchen eine digitale Vermarktungsunterstützung, wir brauchen eine Designerin, wir brauchen so vieles. Wir brauchen vielleicht auch Läden, wo wir Kleidung kaufen gehen. Vielleicht, weil es ein schönes Beispiel ist, schottische Kleidung.
Ja, nur als
Beispiel. Ja, das ist eine ganz besondere Story, weil es gab einen Schottenladen in Rothenburg ob der Tauber. In den haben sich die zwei Amerikaner Martin und Amelia Hansen verliebt, haben den übernommen und weiterentwickelt. Und die haben so eine Identifikation und Liebe für Rothenburg entwickelt, dass sie zum einen gesagt haben, wir wollen schottische Produkte herbringen, aber sie bringen sich über die Maßen auch in diesen ganzen Kosmos des Miteinanders ein. Ob das jetzt kulturell ist, ob das jetzt, Amelia ist als Gästeführerin aktiv, macht auch Minnesang-Führungen, Deutsch und Englisch. Also die sind voll drin im Gestalten und im Anbieten. Jetzt sind wir schon weit weg von Landwirtschaft und Erzeugern.
Absolut.
Und dann fragt man sich, naja, aber wieso ist das ein Heimatunternehmen? Es geht auch da wieder über die Menschen. Sie haben natürlich die Idee, ihre Produkte zu lokalisieren, weil Serviceanforderungen heute so sind. Man will eine maßgeschneidert, man kauft sich einen Harris-Tweed-Anzug. Der kostet sehr viel Geld. Der muss auf Maß passen. Da kann man nicht einfach von der Stange das kaufen wollen. Also braucht man eine lokale Schneiderei-Kooperation. Man muss gucken, dass man diese Produkte lokal produziert. Kurze Wege, kurze Lieferzeiten ermöglicht. Und so sind auch die gewerblichen Aktivitäten, in diesem Fall zum Beispiel, eher regional zu sehen. Auch wenn das Produkt mit schottischem Whisky und schottischen Stoffen wenig aus der Heimat hier kommt. Aber die zwei Menschen, die sind voll mit Bekenntnis Rothenburger und Mittelfranken.
Zwei Amerikaner, die auch noch schottische Talente in sich tragen, also sparsam auf der einen Seite, aber sie wissen natürlich, wo sie hinwollen mit ihrem Geschäft. Inzwischen heißt das Ganze Scottish Castle, ist in Rothenburg ob der Tauber angesiedelt und wir haben natürlich Amelia und Martin auch gefragt, wie es funktioniert.
Pullis, Tweed, Harris Tweed, Sachen aus Irland und England.
Wir müssten eigentlich das Sortiment nicht ändern, weil die Sachen zeitlos sind, sehr hoch von Qualität hergestellt. Und ja, natürlich gibt es immer neue Farben, vielleicht so andere Muster oder so, aber das grundsätzliche Stil aus Schottland, Irland und so, das hat man vor 200, 300 Jahren so und hat man immer noch heute. Das ändert sich nicht und wir sind stolz, dass wir diese Traditionen so hier im Laden noch weiterführen können.
Also mit anderen Worten, die beiden haben eine Marke geschaffen, ein Modelabel. Und es geht jetzt nicht darum, schottischen Kilt oder Mützen, die vielleicht in Franken gar keine Fans finden, als Tourismusmitbringsel zu verkaufen, oder? Darum geht es eben gerade nicht.
Nein, es geht nicht ums Tourismusmitbringsel. Es ist wirklich eine herausragende Qualität und es sind sozusagen Inselprodukte. Es gibt nicht viele Anbieter von solchen Dingen in dieser Qualität in ganz Deutschland. Die sind jetzt halt für uns gesehen zufällig in Rothenburg. Das Produkt hat seinen Bezug nach Schottland, selbstredend. Aber ihr Wirken und wie sie es tun, ist lokal. Jetzt gibt es aber schon trotzdem auch Touristen, die haben jetzt eine sehr prominente Lage, sehr zentral in Rothenburg. Einen tollen Laden haben sie entwickelt. Das ist fast, der Laden selbst ist ein Erlebnis. Jetzt gibt es aber Leute, die tatsächlich nach Rothenburg kommen, um in diesen Laden zu gehen. Sie nutzen den Rest von Rothenburg natürlich auch, aber kommen wegen des Ladens. Oder sind in Rothenburg und sehen dann sagen, wow, hier gibt es sowas. Verbinden quasi die touristischen Ansatz damit, dass sie sagen, hier kann ich sowas kaufen, das ist natürlich toll. Mhm. Also es hilft sich gegenseitig, das Angebot und der touristische Ort auch.
Und wie und zu welchem Zeitpunkt sind dann Sie als Heimatentwickler und diese beiden zusammengekommen?
Oft ist es für mich bei den beiden die Aufgabe, als Sparringspartner da zu sein. Das heißt, sie erzählen mir ihre Sorgen und Ideen. Und ich gebe einfach meine Meinung oder meinen Impuls dazu, hier und da vielleicht einen Ratschlag, einen Tipp oder eine Empfehlung mal, sich an diesen oder jenen zu wenden und schaue dann halt, dass es ihnen gut tut. Und sie gehen dann den Weg und melden sich dann, wenn sie mich brauchen.
Hm. Sind das klassische Start-ups, aber eben nicht in der Großstadt, eben nicht zum Thema Internet und KI, sondern eben ganz spezielle Dinge, die es nur auf dem Land gibt?
Es sind eben startende Unternehmer, von daher man darf Startup nennen, das ist nicht falsch, mhm. Da gibt es kein Patent drauf, aber es sind startende Unternehmer, manche ganz früh, manche mittendrin, manche können sich auch groß entwickeln, also das ist Fantasie, ist bei all denen auch da, also auch ein Schottenladen könnte ein Franchise entwickeln und ganz Deutschland Laden eröffnen, ja, und dann würde man es auf einmal erkennen als wow, eine Kette, ein was als kleine Zelle in Rothenburg begonnen hat, ist ein großes Ding geworden, dann könnte man es als Startup nennen. Das sieht man dann hinten raus. Ja. Mhm. Der Masterplan, den haben aber die wenigsten in diesem Umfeld. Deswegen ist das Wort Startup ist so ein bisschen irreführend, wenn man sich mit dieser Szene auskennt oder sich damit beschäftigt. Es sind Gründer oder es sind Unternehmende im frühen Stadium. Es sind aber auch einige Unternehmer, die schon jahrelang aktiv sind, die schon 30, 40 Jahre erfolgreich ihren Weg gehen und trotzdem sagen, die Heimatunternehmen, die taugen mir. Ich brauche so einen Austausch, ich brauche solche Menschen. Bis hin zu, wenn Heimatunternehmer da sind und meine Heimat bunt und lebendig gestalten, dann finde ich gut Arbeitnehmer, weil die kommen gerne hierher und leben hier gerne, weil es eine bunte und lebendige Heimat ist. Das heißt, auch etablierte größere Unternehmen, wir nennen immer ganz gerne zum Beispiel die Neumarkter Lamsbräu in der Oberpfalz, ja, weit weg von meinem Nest jetzt, aber ein schönes Beispiel, wie so ein riesiges, erfolgreiches Leuchtturmunternehmen trotzdem sich als Heimatunternehmen bekennt, dabei ist, im Austausch dabei ist, auch sehr nahbar ist und auch feiert, dass es das gibt, weil sie selbst sagen, das ermöglicht uns überhaupt zu sein, uns zu entwickeln, Arbeitskräfte zu finden, und eine gesunde, lebendige Heimat zu haben.
Das heißt, ist es eigentlich egal, ob es ein Einzelner ist, ob es ein Ehepaar ist, wie in dem Fall, oder eine mittelständische Brauerei. Es ist auch ein Instrument, das, wenn es funktioniert, eben Abwanderung oder Landflucht, wie man gemeinhin sagt, verhindert.
Absolut. Also im Idealfall entwickelt sich jeder Ort so, dass es gerne eine Backwaren gibt, gerne einen Metzger gibt, gerne einen Begegnungsort gibt, gerne ein lebendiges Miteinander und einen Austausch gibt. Und diese Sachen müssen irgendwie betrieben werden. Und wenn es aus ehrenamtlicher Energie nicht funktioniert, und es gibt sehr viel Ehrenamt, aber es nicht alles kann so erledigt werden, dann müssen Geschäftsmodelle das irgendwie ermöglichen. Und dann müssen Idealisten ermutigt werden, es zu wagen, ein schönes Café zu eröffnen, wo vielleicht sich auch der Lokale, die Senioren können sich treffen. Es gibt einen bezahlbaren Mittagstisch, nicht jeder Senior. Schönes Beispiel hier in Ansbach, Tante Anna. Mhm. Wo einfach Senioren sich gerne treffen, zusammenkommen. Es bekämpft Einsamkeit, es bekämpft diese Austrocknung, auch wenn man so will, der Innenstadt. Die Leute gehen vor die Tür und gehen einfach zum Treffpunkt hin. Machen den kleinen Einkauf, natürlich, es geht um Nahversorgung auch. Aber es geht eben auch darum, dass die Menschen zusammenkommen. Und das ist unabhängig von Firmengröße, unabhängig von Gewerbeart. Und es kann auch ein Verein sein, der einfach sagt, wir machen hier was.
Tante Anna, Sie haben es gerade erwähnt, in Ansbach, also ist eine Abkürzung, Ansbacher Nahversorgung, Anna, und gleichzeitig eben auch ein sozialer Treffpunkt. Wie kann man Ihre Arbeit, Beispiel Tante Anna, da beschreiben? Was haben Sie gemacht?
Das will ich mir auf keinen Fall anmaßen. Die haben schon lange ihre Wege gegangen, bevor wir sie mich kannten. Letzten Endes ist es immer pragmatisch. Es gibt den einen Akteur, der zufällig sagt, Mensch, diese Heimatunternehmen, da gehe ich doch mal hin, das gucke ich mir mal an. Den Daniel rufe ich mal an oder ich gehe mal zu so einem Treff. Und so war einer der Hauptakteure, der Oliver Bönsch, war eben dann, kam in den Austausch und wir haben uns kennengelernt. Und dann haben wir gesagt, ja, und ich mache auch dieses Projekt, da bin ich auch mit involviert, Tante Anna. Und dann werden spitze ich natürlich die Ohren, das ist ja spannend. Da gestaltet ja jemand in einer Gemeinschaft. Und so haben wir uns dann kennengelernt und ich habe da gar nicht so viel beigetragen, sondern der ein oder andere Heimatunternehmer ist dort mittlerweile auch Lieferant. Die Produkte gibt es dort zu kaufen. Da freue ich mich natürlich, wenn ich die einen Raum öffnen kann, dass die sich begegnen, sodass die ins Gespräch kommen, dass ich die Kontakte vermitteln kann. Also das ist bei Tante Anna eher so meine Aufgabe gewesen. Ideologisch bin ich ein Riesenfan, aber inhaltlich würde ich sagen, bin ich der Netzwerker, der unterstützt und Kunden, Lieferanten zusammenbringt, hier und da eine Empfehlung und ein bisschen Marketingunterstützung vielleicht.
BR Heimat, habe die Ehre. Daniel Ried ist heute zu Gast, dessen Mission von Heimatunternehmen lautet, Menschen zu vernetzen, um gemeinsam lebendige Regionen zu gestalten und auch voneinander zu lernen, quasi in einer unternehmerischen Community. Heimatunternehmer. Wie es ihm in seinem Leben ergangen ist, welche Unternehmen er gegründet hat und was er unternommen hat, um durchs Leben zu gehen und dorthin zu gelangen, wo er gerade jetzt ist, auf dem Höhepunkt seiner Karriere als Heimatunternehmer in Franken, darüber wollen wir auch in der zweiten Stunde, habe die Ehre, hier auf BR Heimat sprechen.
BR Heimat, habe die Ehre.
Und die Ehre hat weiterhin Tom Viehweg bei unserem Ratsch am Vormittag. Der ländliche Raum in Bayern steckt im Umbruch. Der Strukturwandel hinterlässt tiefe Spuren. Und gerade die Jungen finden oft keine geeigneten Arbeitsplätze, ziehen weg. Vielerorts verweisen die Dorfkerne. Wenn man für die Einheimischen und Touristen aber attraktiv bleiben will, muss man sich was einfallen lassen. Und das tun jetzt unter anderem Heimatentwickler. Unter dem Motto aktivieren statt alimentieren motivieren sie zu Projekten, die die Regionen vielfältiger und lebendiger machen. Und mit einem solchen sprechen wir heute mit Daniel Ried. Er ist Heimatentwickler in der Region der Frankenhöhe im Westen von Mittelfranken. Und ich bin gespannt auf eine weitere Stunde mit ihm im Studio. Bei Habe die Ehre geht es heute um Anpacken und Heimatgestalten, Heimatunternehmen, die inspirieren und den positiven Wandel verstärken durch Macherinnen und Macher in der Region, die einen brauchen, der, ja, Daniel Ried nicht vorangeht, sondern manchmal begleitet, manchmal was anschiebt von hinten und manchmal sich einfach nur Dinge anhört. Sind Sie ein guter Zuhörer auch in Ihrer Arbeit?
Ich denke, das ist eine der wichtigsten Qualitäten. Natürlich bin ich ein extrovertierter Mensch und gehe auf die Leute zu, aber wenn sie mich ansprechen und mir was erzählen wollen, das ist eigentlich ein aktives Zuhören. Das heißt, sie wissen, ich kann mich auf die Themen einlassen, das klappt gut. Ob das jetzt was Privates ist, was rein Menschliches, was Beziehungsmäßiges oder was Gewerbliches, Geschäftliches. Ich kann mich drauf einlassen und höre zu und sprudel aber auch dann recht schnell von Ideen und muss dann auch manchmal fragen, ist es zu viel oder ist es gut? Die Leute sagen mir das dann schon, was sie brauchen. Und ein bisschen Empathie hilft mir natürlich noch, dass ich das auch spüre, mit denen dann den Weg zu gehen. Es sind sehr vertrauensvolle Gespräche. Weil wir auch keiner, sobald wir uns Hindernissen in den Weg räumen, so von wegen, das sage ich ihm aber jetzt nicht, weil, das ist eigentlich die größte Gefahr für eine unternehmerische Entwicklung oder eine Hürde ist, ja, dass man nicht frei aufspielen kann. Wenn man quasi rumdrucksen muss und wenn man nicht ehrlich sein kann, ne, das schadet mehr, als dass es hilft. Und dann natürlich der vertrauensvolle Umgang damit. Das ist auch wichtig. Das heißt, ich darf auch nichts erzählen, was nicht für die Öffentlichkeit gedacht ist. Und diese Balance zu finden, ist eine Qualität. Und wenn das schätzen, glaube ich, die Leute, die mich dann kennengelernt haben, die Heimatunternehmen hier, schätzen das und können sich auf mich verlassen, dass sie da bei mir gut aufgehoben sind.
Ursprünglich eine staatliche Initiative. Es geht um Regionalentwicklung. Wir haben vorhin auch die Ämter angesprochen, bei denen das quasi angesiedelt ist. Die Ämter zum Beispiel für ländliche Entwicklung oder für Landwirtschaft. Wenn man Ämter erwähnt, da zieht mancher schon skeptisch die Augenbrauen hoch und sagt, na, das kann ja mal nichts werden. Einmal Unternehmertum in der freien Form, wie Sie es gerade beschreiben, und oben drüber irgendwie so eine Verwaltung. Aber da sind Sie genau auch ein Bindeglied, oder?
Absolut. Ich bezeichne mich da auch gerne als freies Radikal. Das heißt, ich bin ja nicht angestellt am Amt. Das heißt, mein Auftraggeber in München, die ländliche Entwicklung, sagt, Daniel, kannst du für uns im Westen Mittelfrankens diese Aufgabe übernehmen? Da sage ich, jawohl, tue ich. Mit wem muss ich denn zusammenarbeiten? Das kann der Bürgermeister sein und ne, der Geldgeber, der Auftraggeber, Gleichgesinnte, andere Heimatentwickler natürlich, aber vor allen Dingen auch die Verwaltungsstrukturen, die schon da sind. Es ist ein Miteinander durch und durch. Und auch in der Verwaltung sitzen Heimatunternehmergeister. Mhm. Es gab mal einen schönen Workshop, den ich machen durfte, im Amt für ländliche Entwicklung hier in Mittelfranken, wo ich die Chance hatte, den Menschen, die dort arbeiten, zu erzählen, was Heimatunternehmen ausmacht. Und sie würden sich wundern, was entstanden ist an Energie in diesem Austausch, wo Leute sagen, ich habe doch, nur mal ein schönes Beispiel, ich habe doch dem und dem damals den Zaun verschoben, damit er dort seine Schafgeschäfte erledigen kann. Also im Grunde genommen habe ich diesen Menschen, Heimatunternehmer, unterstützt. Ich bin auch Heimatunternehmer. Ich habe was getan, was den anderen vorangebracht hat. Und die Leute sind genauso in der Verwaltung, im Amt, im Bürgermeistertum, überall sitzen Heimatunternehmergeister. Und so gehe ich an die Sache ran und versuche, die Leute zusammenzubringen. Und dann ist halt ein vertrauensvoller Austausch wichtig. Natürlich muss ich mich an gewisse Formalien vielleicht auch halten oder Verwaltungsvorgänge. Oder das ist ja alles in Ordnung, das gehört halt dazu. Mein Auftraggeber ist eine Verwaltung, das ist so, die mir aber dann trotzdem sehr viel Freiheit gibt. Das heißt, wie ich das ausgestalte, ist sehr viel mir überlassen. Und das ist für mich natürlich ideal, weil ich dadurch auch meine eigenen unternehmerischen Energien auf die Straße bringen kann und gestalten kann. Und das ist auch wichtig, wenn man sich die Vielfalt der Heimatentwickler in ganz Bayern anschaut. Tolle Menschen, unglaubliche auch selbst Projektmacher ohne Ende. Das ist also wirklich Wahnsinn, was da alles passiert. Und die ticken alle unterschiedlich. Da ist keiner so wie der Zweite. Das heißt, Frauen, Männer unterschiedlichster Disziplinen, Unternehmer, Leute, die aus der Regionalentwicklung kommen, Leute, die selbst gegründet haben, Leute, die sowieso schon vielleicht einen Unternehmerstammtisch gemacht haben. Oder. Oder jetzt schönes Beispiel im Norden von Mittelfranken, im Eichgrund, ist die Katrin Junis gestartet, die selbst in meiner Betreuung ihren Coworking Space entwickelt in Höchstadt-Aich und dann sagt, okay, ich kann auch um mich herum dieses Nest entwickeln. Und hat sich auch gefunden, dass sie jetzt Heimatentwicklerin dort ist. Solche Dinge, es ist einfach schön an diesen Orten und mit diesen Unternehmungen zu sehen, wie das dann zustande kommt. Und Katrin ist ein ganz anderer Mensch als ich, arbeitet ganz anders. Die ist eine Designerin, kommt aus dem Theater, unternehmerische Familienhintergrund, die ist ein ganz anderer Background als ich und macht ihre Arbeit auf ihre Art. Und das braucht natürlich eine gewisse Freiheit. Der Rahmen, was zu tun ist, die Idee ist die einheitliche über Bayern. Aber wie es genau umgesetzt wird, wie es derjenige macht, hat er eine Homepage für sein Nest oder nicht? Hat er eine Facebook oder ein Instagram oder nicht? Das muss der Heimatentwickler, der das tut, selbst für sich entscheiden und mit der Community auch schauen. Was braucht's da?
Das heißt, für das, was sie tun, kann es eigentlich gar keine Stellenausschreibung bayernweit geben.
Ja, das ist sicherlich nicht meine Aufgabe oder Problematik, aber das ist eine Herausforderung. Der Mensch, der da reinpasst, der muss erstens an einem Ort auftauchen, wo noch keiner ist. Man kann nicht sagen, ein Nachbardorf, dann sitzt da auch ein Heimatentwickler. Das macht keinen Sinn, also auch von den Ressourcen her. Und dann muss auch noch der Typ passen. Es muss jemand sein, der selbst in diesem Nest lebt und arbeitet und das mitentwickelt. Er muss eine Verbundenheit dazu haben, wie ich als Zugereister oder wie jemand, der schon dort aufgewachsen ist. Das ist gar nicht so wichtig, aber man muss dieses Ortsbekenntnis und dieses Gemeinschaftsbekenntnis mitbringen. Ich kann immer nur Leute motivieren, die sich dafür interessieren. Sprecht die Heimatentwickler an, sprecht die ländliche Entwicklung an. Das muss sich dann finden. Ja, mehr kann man es nicht festzurren. Ne? Also man kann es nicht auf ein Blatt Papier schreiben, was jetzt der Heimatentwickler genau mitbringen muss an dem und dem Ort.
Zumindest, wenn man sich die Homepage von Heimatunternehmen anschaut, sieht man, in Bayern gibt es durchaus noch weiße Flecken.
Jede Menge, ja. Das ist Bayern ist erstens groß. Und in den 7 Bezirken, es gibt auch ein Kommen und Gehen von Heimatentwicklern, ganz klar, weil es ist etwas, was man tut wie ein freier Mitarbeiter. Das passt vom Lebensmodell vielleicht kurze Zeit nur. Bei mir passt sehr gut. Bei anderen passt vielleicht nur für eine bestimmte Zeit. Das muss dann jeder für sich dann rausfinden. Also diese Zufälle müssen zusammenkommen. Und dann ist es auch ein organisches Wachstum, was es braucht. Genauso wie mein eigenes Nest. Nicht von heute auf morgen, ich könnte gar nicht mit 200 neuen E-Mails arbeiten, wo Leute sagen, komm mal zu mir, kann ich gar nicht bewerkstelligen, sondern es muss ganz organisch, hochqualitativ, es geht nicht um Masse, sondern es geht um Qualität, hochqualitative Anfragen in den Einzelaustausch, den Menschen kennenlernen, was hat er für Themen, was hat er für eine Unternehmungsidee, in die Community mit reinnehmen und so ist es bei den Heimatentwicklern auch. Es gibt natürlich immer mal wieder neue. Es taucht wer auf, dann werden sie so langsam in den Kreis mit reingenommen. Wie funktioniert das? Wie tickt das? Was ich da so erzähle, ist jetzt bei mir auch schon 5 Jahre gewachsen. Andere fangen jetzt neu an, haben einen anderen Startpunkt, als ich das vielleicht auch damals hatte und müssen sich reinarbeiten. Das können auch nicht von heute auf morgen 20 neue sein, sondern das muss eben organisch wachsen. So genau wie Beziehungen und zwischenmenschliches Wachsen darf man das auch nicht überfordern, dieses System. Es ist schon sehr besonders, wenn man in Skalierung denkt, sehr besonders. Es verträgt eben nicht einfach eine Verdoppelung, sondern es braucht immer wieder auch in allen Positionen, die damit zu tun haben, auch die Menschen, die das können, die das fühlen, die das verstehen. Und die das natürlich auch dann erfolgreich mit Mehrwert entwickeln können. Weil am Ende geht es ja auch darum, dass es einen Effekt hat. Es müssen Unternehmungen da sein, es müssen Erfolge, die sichtbar sind, die spürbar sind, die erlebbar sind, die müssen entstehen. Es müssen Menschen da sein und die Heimat muss bunt und lebendig werden. Also es muss dann auch irgendwas passieren, was sichtbar ist. Das darf nicht zu schnell passieren.
Lassen Sie uns an dieser Stelle vielleicht nochmal kurz übers Geld sprechen, denn natürlich qualitätvolle Beratung hat ihren Preis. Auf der anderen Seite, wir haben vorhin gesagt, es ist nicht klassische Unternehmensberatung. Da müsste der Startup-Unternehmer, der startende Unternehmer, hätte da vielleicht auch gar keine finanziellen Mittel, sich sowas zu leisten, so einen Berater an der Seite. Also wo fließen da welche Geldströme? Wie finanzieren Sie sich und was kostet es letztendlich, Ihre Dienstleistung in Anspruch zu nehmen?
Bei den Heimatunternehmen ist es so, dass wir als Heimatentwickler einen Vertrag haben mit der ländlichen Entwicklung. Das heißt, wir werden dafür bezahlt, was wir tun. Und die Menschen, mit denen wir arbeiten, die können in den Genuss kommen, das einfach so für sich in Anspruch zu nehmen. Das heißt, man muss natürlich dazu passen. Ich kann nicht einfach für jeden immer da sein. Also es muss zu dem Heimatunternehmen Geist und zu der ganzen Community passen. Aber das ist eben die Herausforderung für die jungen Gründer und in der Situation war ich selbst öfters in meinem Leben. Genau wenn man es am meisten braucht, ist da keine Dienstleistung, die man umsonst haben kann. Und dieses, es muss was kosten, damit, ne, dann strengt man sich auch an. Wenn man kein Geld hat und starten muss, dann will man jeden Euro, ich sag jetzt mal einfach, in die Konditorei, in den Laden, in den Schrank, was auch immer die Themen sind. Und dann hat man eigentlich kein Geld, 100, 200 Euro die Stunde, je nachdem, in welchen Bereichen man sich umschaut und welche Themen, um jemanden zu bezahlen, der einen berät. Weil das ist, diese Starthilfe, die kann natürlich in unserer Community durch mich einfach bereitgestellt werden. Und mein Auftraggeber ist eben die ländliche Entwicklung, die sagt, ich bezahle dich dafür, was du da tust.
Und das ist auch nicht endlos möglich. Das heißt, irgendwann muss der Heimatunternehmer auch selber laufen lernen und es geht jetzt nicht darum, ihn Jahrzehnte immer wieder zu betreuen.
Das ist wie immer in Beziehungen. Ideal ist es so, jemand kommt an Bord, nutzt natürlich die Expertise, das Netzwerk, mich und andere Leute, die vielleicht dazu was beitragen können. Und wir haben reden wir öfters mal drüber so, dann wird aus dem Maxchen ein Max. Dann wird der Unternehmer wird stabil und geht seinen Weg. Und dann braucht er uns nicht mehr. Im Gegenteil, das ist das Wichtige. Menschen, die bei Heimatunternehmen reinkommen, die müssen sich als erstmal fragen, was kann ich geben? Wie kann ich was zur Community beitragen? Und die Leute, die ihren Weg gehen, da haben wir einige erfolgreiche Beispiele, die geben ja dann zurück. Das heißt, am Anfang investieren wir ein bisschen und dann geben die zurück. Oder die geben einfach in der Community, sodass andere davon Nutzen nießen. Ich muss das nicht zweimal erzählen. In der Situation bin ich jetzt schon sehr komfortabel. Wenn einer ein Gewerk startet, dann kann ich sagen, okay, ruf doch mal den an. Der kann dir bestimmt ein paar Tipps geben, wie er es damals gemacht hat. Ich muss nicht immer alles erzählen und wissen. Und dieses Invest, was wir da reinstecken, kommt vielfach zurück. Das ist wie bei einem Schneeballsystem, das eben so ist. Auf einmal hat man 100 Leute, die ja wenn jeder ein, zwei Stunden die Woche für andere zur Verfügung hat, die kann ich alleine gar nicht bieten. Ja, meine Woche hat 24 mal 7, dann ist Schluss. Ne?
Und auch geografisch kann das ja nicht über Gebühr wachsen. Sie haben ja eh schon ein sehr großes Gebiet.
Natürlich. Und kurze Wege. Und es ist doch so, dass man nicht für eine Fragestellung, man kann anrufen, aber manchmal, man geht nicht eben mal 50 Kilometer zu jemandem hin und fragt den mal was, aber man geht zum Nachbar. Das heißt, je mehr Leute wir im ganzen Land verteilt haben, die so ticken, die das verstehen, die das selbst auch gerne was zurückgeben, desto einfacher wird es auch, den Leuten um die Menschen herum wiederum Hilfe zukommen zu lassen.
Wir sprechen nicht über das Leben, das wir uns erträumen, sondern dass wir vielleicht lernen können, einen Traum ins Leben zu integrieren, vielleicht von ihm zu leben. Das alles beinhaltet Heimatentwicklung dann in der Praxis. Das Leben ist ein Traum, sagt mein heutiger Gast Daniel Ried, lass es uns gestalten. Also man kann Träume natürlich in wildester Form vor sich hinspinnen, aber irgendwann braucht es ein bisschen Struktur, um den Traum in eine richtige Richtung zu lenken. Und so ähnlich habe ich das Gefühl, liest sich die bisherige Biografie von Daniel Ried, wenn man so ein bisschen sich damit beschäftigt, wo sie herkommen. Sie sind mit zwei Geschwistern aufgewachsen in einer gutbürgerlichen Familie in Rheinland-Pfalz an der Mosel und sind eigentlich von ihrem Herkommen ursprünglich auch so ein richtiges Landei.
Total. Mitten im Moseltal mit allem, was dazugehört. Ne? Nachts zelten gehen als 14-Jähriger und jeden Schabernack und alles, was zum ländlichen Aufwachsen dazugehört, habe ich dann mitgemacht. Inklusive der Phase, wenn man merkt, dass es zu klein wird. Also, dass die Welt da draußen passiert und man sitzt aber weit weg von all dieser Welt. Mhm. Auch die Entwicklung war Teil davon.
Was haben Sie von Ihren Eltern mitbekommen?
Eine extreme Herzlichkeit und Bodenständigkeit. Also, ich bin auch relativ sparsam oder ressourcenbewusst, formuliere es mal positiv. Mhm. Weil ich eben aus ganz normalen Verhältnissen komme. Meine Eltern sind Handwerksfamilie, typisches Vater, Mutter, drei Kinder, fleißig auf dem Land, schaffen sich ein Heim. Diese Erdung und diese Bodenständigkeit und diese Welt zu kennen, das trage ich auch in mir mit, egal auf welchen Höhenflügen ich manchmal unterwegs bin und auch mit welchen verrückten Ideen ich durch die Welt gezogen bin, das trage ich aber immer bei mir und es gibt mir auch Sicherheit. Ich habe immer dieses Gefühl von Auffangnetz, von Zusammenhalt. Ich weiß immer, meine Familie ist da. Das gibt mir sehr viel Kraft und macht mir, ja, nimmt mir Angst, falls sie mal kommt. Ja.
Sie waren eher Baumkletterer oder Bücherwurm?
Oh, Baumkletterer, auf jeden Fall, ja. Mofa-Schrauber, ja, definitiv. Ja, Mofa-Schrauber und mit 18 den Führerschein und Musik, Kultur, das war wichtig in meinem Leben. Ich wusste gar nicht so genau, was ich werden will. War immer ein guter Schüler, Top-Abi, aber letzten Endes, wo die Reise hingeht. Ich habe auch immer viel gearbeitet, schon im Weinbau dann auch 5 Jahre lang gearbeitet, sodass ich also neben der Schule und neben meinen Aktivitäten immer viel Geld hatte für vergleichbare zu diesen Zeiten, aber ich wusste nie so genau, was denn mein Ding dann wird, bis wir dann quasi mal so eine Arbeitsamtberatung hatten, die dann gesagt hat, naja, sind sie gut in Chemie und sind gut in Bio und sind gut in Physik und ich war ja gut in allem, das ja, so, ne, so war jetzt nicht wirklich so irgendwas richtig schlecht und dann so, ne, dann gehen sie doch auf die Uni, so, Uni ganz furchtbar, ne, damals war das noch Fachhochschule, viel praktischer, also gehe ich chemische Technik studieren und so habe ich dann quasi in Mannheim chemische Technik studiert und bin da Diplom-Ingenieur geworden und habe aber unterwegs schon gemerkt.
Der erste Akademiker in der Familie.
Tatsächlich, ja. Also es gibt mittlerweile natürlich einige, aber zu der Zeit war ich der Erste in einem direkten Familienkosmos, der akademisch unterwegs war.
Trotzdem, diese technische Welt hat nicht so verfangen, wie es gedacht war vom Arbeitsamt.
Naja, ich sag, vom Arbeitsamt haben sie genau richtig gemacht. Die haben einfach geguckt, was haben wir anzubieten und haben mir das erzählt. Und da ich nichts Besseres wusste, war Hauptsache, ich bin auf dem Weg. Also aus heutiger Sicht macht das ja alles viel mehr Sinn bis heute hin als damals. Damals war so, naja, dann gehe ich halt mal. Dann gehst du halt zur Bundeswehr, damit du nicht so viel Zeit verlierst. Ja, macht aus meiner Sicht heute, würde ich sagen, ich hätte besser Sozialdienst gemacht in irgendeiner Form. Ne? Aber so war das dann einfach. Und dann gehe ich halt weiter, bis auf einmal mir klar wurde, das war so während dem Chemiestudium auch, so richtig interessiert mich das alles ja nicht. Ich war super im Studium. Aber so richtig, so Herz, Leidenschaft, ich verstehe Chemie super. Aber brenn nicht dafür. Es ist nicht, was mich erfüllt. Dann habe ich auch mit Sprachen angefangen. Sprachen und Kultur war immer mein Ding. Und dann erst Englisch, ne? Man konnte dann Wahlpflichtfächer wählen, neben all diesem Verfahrenstechnik und Anlagenbau. Und dann habe ich Spanisch angefangen zu lernen und habe quasi sehr schnell Wege in die Welt gesucht und habe dann auch ganz schnell meinen Rucksack angezogen und war viel unterwegs.
Also auch in der Praxis tatsächlich. Sie sind so ein richtiger Reisevogel geworden.
Absolut, gewesen. Ja. Viele, viele, viele Länder. Ich weiß gerade nicht den aktuellen Stand, aber weit über 60 Länder könnten es sein, vielleicht sogar 70. Also es ist schon, ich war schon viel unterwegs. Natürlich in der Zeit eher als Tourist, Studium gerade beendet. Und dann habe ich aber mich entschieden, bei einer Firma anzufangen, bei der ich Firma Fuchs, ein Schmierstoffunternehmen in der Automobilzulieferindustrie, sitzt in Mannheim, großes MDAX-Unternehmen, familiengeführt. Und bei denen hatte ich so ein tolles Gefühl, dass ich dahin passe. Und ich hatte die Chance, ich muss gar nicht mehr weiter Chemie machen. Die sind zwar nah mit ihren Themen an der Chemie dran, aber ich konnte in die Welt des Produktmanagements reingehen. Und Produktmanagement heißt, jemand kümmert sich vom Einkauf bis zum Verkauf, vom Kunden bis zur Rückübersetzung, bis zum Rohstoff, wenn man so will, dass Probleme gelöst werden. Und das kann ich gut. Mich kümmern, mich sorgen, da sind wir schon wieder. Mhm. Wenn man die Firma als Community sieht, dann muss man in seinem Produktbereich die Community managen. Und da bin ich gut drin.
Also insofern ein Glücksgriff, wobei Sie gesagt haben, das ist interessant in Europa, aber ich möchte trotzdem für diese Community ganz woanders tätig sein.
Ja, also es war keine Langeweile, auf keinen Fall. Ich hatte einen tollen Chef, bis heute bin ich gut befreundet mit ihm. Aber es war so der Punkt, so okay, jetzt will ich aber auch ins Ausland. Weil ich habe das gespürt, ich war schon gar nicht mehr in meinem Moseltal und da draußen die Welt. Und ich hatte ja viel Kontakt mit der Welt. Ich hatte inhaltlich projektbezogen mit der ganzen Welt Kontakt. Und dann sagte damals der damalige Geschäftsführer so, naja, also was liegt gerade an? So, ne? Wir können Russland machen, würde ich aber nicht tun, viel Wodka. Brasilien, weiß nicht, oder China.
Reiswein naja, gibt's da.
Ja, genau. Dann wurde es auch China dann. Und dann bin ich, da hat mein Chef mich noch mal ein bisschen behalten wollen, um noch ein bisschen zu ernten von dem, was er mir beigebracht hat. Und dann bin ich dann tatsächlich für dieses Unternehmen nach China und durfte dann das Produktmanagement über alle Produktsegmente hin für die chinesische Tochterfirma leiten. Mhm. Und das war schon eine rasante, spannende interkulturelle Aufgabe und Erfahrung.
Sogar die Sprache haben Sie gelernt.
Grundlagen. Also es ist Grundlagen. Das wird, wenn man Chinesisch kann, muss man wahnsinnig viel Zeit dafür aufwenden. Ich kann nicht lesen, ich kann nicht schreiben. Ich konnte aber schnell, weil ich ein sehr musikalisches Gehör habe, ich konnte sehr schnell das Lied singen. Das heißt, Sprache nachahmen und das verknüpfen. Und ich konnte sehr schnell diese kleinen alltäglichen Dinge auf Chinesisch dann machen. Keine Konferenzen halten und Kundengespräche auf Chinesisch. Mhm. Aber zu Hause anrufen oder irgendeinen Dienstleister anrufen, um irgendwas zu regeln, irgendwas zu machen. Also auf der Ebene schon. Und das hat mir auch riesig Spaß gemacht. Und das war wieder die Brücke in die Herzen und die Brücke in die Kultur dieser Menschen. Das geht über die Sprache. Das ist an vielen Orten der Welt so. Und es hat mir dort auch viel Sympathie, aber auch Respekt natürlich eingebracht. Und viele haben mich einfach menschlich an sich herangelassen. Und dadurch hatte ich auch tolle Erfahrungen auf diese Art und Weise.
Trotzdem, und da wären wir wieder beim Traum oder bei der Reise, ein Traumland ist es trotzdem nicht geworden.
Nein. Also da hätte ich mich wirklich nicht wohl gefühlt, weil einfach das System nicht mein System ist. Und, das kommt noch öfters in meinem Leben, wenn man nachher so ein bisschen
man
weiter
ist nicht erzählt. Auf einer Insel, man ist nicht alleine unterwegs.
Ja, man muss das alles um sich herum wollen, ertragen und dieses, man nennt es Expat-Leben, also Expatriates heißt, man ist als Ausländer dort irgendwie in einer Blase. Man lebt nicht das Leben der Chinesen. Man lebt das Leben eines privilegierten, gut verdienenden Managers. Und das ist dann schon sehr beschränkt. Also China zu durchreisen, ich habe viele Facetten gesehen, privat wie dienstlich, war sehr spannend. Aber mir hat auch der Bezug zu der Kultur gefehlt, in der ich lebe. Es ist so fern unserer Kultur, dass ich konnte das nicht zu meiner machen. Ich habe das auch nicht gesehen. Und dann habe ich auch Familie und bin ein Familienmensch und habe den Bezug zu lieben Menschen und auch zu meinen Freunden hier in der Heimat ja auch nicht aufgeben wollen. Das war für mich kein Weg, dort zu bleiben oder andere Angebote anzunehmen. In Südkorea hätte es eine Möglichkeit gegeben. Das war für mich kein Weg. Es war auch noch eine Idee in Singapur. Also es gab verschiedene Möglichkeiten, aber das war für mich kein Weg. Und dann dachte ich mir eher, ich gehe nochmal zurück und überlege mal nochmal, wie ich weitermache und habe dazu einfach einen MBA als Pause genutzt. Das heißt, ich habe quasi ein betriebswirtschaftliches Aufbaustudium Vollzeit gemacht, in Berlin dann. Nach ein paar Überlegungen ist dann Berlin geworden. Und ich habe immer gesagt, so dann lerne ich theoretisch, was ich praktisch die ganze Zeit schon machen musste. Tatsächlich habe ich aber viel mehr gelernt, nämlich ja, dieses Unternehmerische, diese Vielfalt Kultur und Gedanken ist dann nochmal auf einem ganz anderen Level an mich rangekommen, durch das Miteinander mit meinen Kommilitonen. Und da fing auch an so von wegen, hey, Angestellter gut, aber was ist, wenn du deine Kraft und deine Energie auf die eigene Straße bringst, wenn du dich selbstständig machst, wenn du selbst Unternehmer bist? Das war so die Zeit, wo es angefangen hat. Natürlich durch Expertise, die ich gelernt habe. Da habe ich gelernt, wie sieht ein Businessplan aus, wie macht man das? Also verschiedenste Werkzeuge. Und da bin ich dann auch quasi mit viel Reisen und viel, jetzt schaue ich mir nochmal mit dem Rucksack Zentralamerika an und so, mit viel Reisen bin ich dann auch so in die unternehmerische Welt geschlittert.
Was bedeutet, dass nicht alles so geradlinig sein kann, wie es eine Unternehmerkarriere nun mal ist? Gab es auch mal ein Scheitern im Leben?
Jede Menge. Ich sage mal, es ist bis ich zu Heimatunternehmen gekommen bin, ist jedes meiner Unternehmen gescheitert im wirtschaftlichen Sinne. Ich habe noch nie ein Unternehmen in den Erfolg geführt. Habe ich glücklich gelebt? Habe ich mich gut entwickelt? Habe ich gelernt? Habe ich dazu beigetragen, dass die Welt ein besserer Ort wird? Dem einen oder anderen individuell geholfen? Ich glaube schon. Aber ich habe zum Beispiel sehr naiv mein Geld und meinen Kopf in die Musikindustrie gesteckt und eine Musik-Newcomer mit der zusammengearbeitet. Und das war wunderbar. Es waren anderthalb super erfolgreiche, tolle Jahre. Nur am Schluss war ich halt auch plank. Mhm. Das heißt, am Schluss war mein Geld weg. Am Schluss habe ich zwar was gelernt, aber stand alleine da mit leeren Taschen. Eine wahnsinns harte Erfahrung. Und das gehört dazu. Nun habe ich jetzt aber von Musik und Musikindustrie und Kulturindustrie dadurch auch ein bisschen eine Ahnung. Und so ist meine Lebensgefährtin heute, meine Frau, die wir hier leben, ist auch eine Musikerin und ich verstehe sie gut. Kommt ihr wahrscheinlich zugute. Ja, und dann aus der Musik kommend, haben sich dann auch schnell andere angeschlossen. Per Zufall, wenn es das gibt in Berlin, so von wegen, Mensch Daniel, könntest du dir nicht vorstellen, in ein IT-Startup mit einzutreten. Und dann war ich dann schon vorsichtiger, habe ja schon einiges gelernt und bin dann durch diesen Jan Johannes, damals mein Partner in dieser Unternehmung, bin dann quasi in diese IT-Startup-Welt, in diesem Berliner internationalen Kosmos reingetaucht. Und das war wie ein zweites Studium. Dort habe ich am eigenen Leib, wir haben dann gegründet, er hat mich mit in seine Gründung reingelassen, so muss man es formulieren, er hat schon vorher gestartet. Dann haben wir quasi als Gründer das Thema weiterentwickelt, eine digitale App für Kommunikationsdienstleistungen und bin so dann in die Welt der Investoren, in die Welt der Startups, in die Welt der Inkubatoren, also quasi Brutschränke für Startups, wenn man so will.
Höhle des Löwen,
wenn man so will, ja. In der frühen Phase dort bin ich dann mit reingewachsen und habe gelernt, wie kann man es ganz anders machen? Wie gehe ich an die Dinge ran? Miteinander, Offenheit. Da habe ich quasi gelernt, abgesehen mal von dem betriebswirtschaftlichen Werkzeug, was man hier so braucht, wie kann man auch noch arbeiten? Und da ist die Urzelle in diesen ganzen Zeit, ist die Urzelle meines heutigen Arbeitens. Diese Werkzeuge, um Träume in die Tat umzusetzen, sind die Werkzeuge aus dieser ganzen Zeit. Also, dass man es konkret tut, dass man sich Ziele setzt, wie man daran geht, dass man vielleicht groß denkt, in Meilensteinen arbeitet. Also all diese Gedanken sind aus dieser Zeit. Nun würde man sich fragen, ja Mensch, muss ja ganz erfolgreich gewesen sein, leider nicht, weil wir als Team nicht funktioniert haben. Ich habe es also auch erlebt, wie es ist, wenn zwei Menschen einfach sich, ja, wir mögen uns, aber wir gehören nicht zusammen in eine Firma und wir könnten niemals eine Firma entwickeln. Also diese Erkenntnis mit dem, wir gehen auseinander, das war ein hartes Stück. Da steckten locker 2 Jahre auch von mir Arbeit drin und Energie und da rausgehen mit dem Wissen, das Leben geht weiter, aber diese Unternehmung ohne mich und ich habe davon nichts. Ich habe da auch nichts dran verdient, sondern er geht einen anderen Weg. Das war hart und wieder viel Erkenntnis, viel Know-how, viel, was mich weitergebracht hat.
Ein Leben voller Reisen, aber gleichzeitig sind wir ein bisschen mitgereist im Leben von Daniel Ried, heute Heimatentwickler. Wie er dann zu seinem heutigen Job gekommen ist, zu seiner Beratungstätigkeit in Bayern, in Franken, dafür ist nochmal Platz in unserem letzten Gesprächsblock. Viele neue berufliche Welten hat er sich immer wieder erschlossen, Daniel Ried. Aus Diebach im Landkreis Ansbach, heute mein Gast zum Thema Heimatunternehmen und Heimatentwickler. Wir haben ein bisschen hineinblicken können, hineinlauschen können in Ihre Vita, Herr Ried. Und wir haben auch gehört, es ging nicht immer alles geradlinig. Es ging auch mal was richtig schief. Es gibt auch Menschen, die nicht zusammenpassen, obwohl sie am Anfang denken, sie können was gemeinsam Gutes aufziehen. Wie sind Sie letztendlich dann zu dem geworden, was Sie heute tun, dass Sie anderen Menschen helfen, ihre Heimat zu gestalten? Und Ihre Heimat haben Sie ja gefunden, hier in Franken, hier in Bayern.
Ich durfte als Mentor viel tätig sein für Unternehmungen im Startup-Kontext. Und in diesem Zusammenhang wurde ich mal nach meinem Traum gefragt und kam dann auf die Idee, naja, ich möchte halt gerne Orte schaffen und Menschen dabei helfen, Träume in die Tat umzusetzen. Und nachdem ich dann quasi mit meiner Frau viel auf Reisen war und wir sind dann hier gelandet, nach einer Weile, das war mir ein Anhalten, das war gar nicht Absicht, dass wir hier bleiben, hat sich trotzdem für mich schnell herauskristallisiert, dass ich hier die Initiative Träumen und Machen als soziale Ideenschmiede ins Leben rufe, wo ich eben auch dafür sorge, dass Menschen zusammenkommen, die sich gegenseitig unterstützen und ich mit meinem Werkzeugkoffer auch den Menschen helfe, ihre Träume in die Tat umzusetzen. Da waren einige unternehmerische Tätigkeiten schon dabei und das habe ich samt Festival und verschiedenen Formaten entwickelt, bis dann auf einmal in einer zufälligen Kamingesprächsbegegnung der Franz Dullinger, der Koordinator und Initiator, Mitinitiator von Heimatunternehmen Bayern, zu mir dann gesagt hat, ja Mensch Daniel, was du da machst, ist super, willst du das nicht für uns machen? Kannst du dir das vorstellen? Und da habe ich keine zwei Sekunden geschaut, wo kommt denn dieser Jackpot her? Das heißt, das, was ich sowieso will und fühle und tue, jetzt quasi, ja, man muss sich dran gewöhnen, für eine andere Farbe, für ein Heimatunternehmen, das musste ich dann alles kennenlernen. Aber so haben wir dann schnell zueinander gefunden, dass das, was ich da tue, sowieso schon Heimatentwicklertätigkeit ist. Und dann tue ich es jetzt für die Heimatunternehmen. So einfach kam die Brücke.
Und der hat zum Beispiel nicht gefragt, wie viel Unternehmen haben Sie schon zum Erfolg geführt oder so, sondern dem war vielleicht auch wichtig, wie können Sie übersetzen zwischen Ämtersprache und ganz normalen Menschen, die einfach eine Geschäftsidee haben? Oder wie gut können Sie, wir hatten es ja vorhin schon besprochen, wie gut können Sie zuhören, um dann etwas zu bewerten und sagen, den Weg können wir weitergehen oder ich habe da eine andere Idee dazu, hast du schon mal daran gedacht? Also einfach dieses, was Sie aus Ihrer Lebenserfahrung alles angesammelt haben, da dann gewinnbringend einzusetzen, das ist eine gute Entscheidung für Sie gewesen.
Total, total. Also es geht quasi um, ich glaube, müsste ihn selbst mal fragen, ich glaube, er hat gesehen, dass ich im Beziehungsmanagement stark bin. Ich kann Beziehungen zu Menschen aufbauen, ich bin extrovertiert, gehe raus, habe Expertise und vor allen Dingen Liebe und Leidenschaft fürs Thema, ohne dass jemand sagt, ich soll es tun. Ich mache es ja eh schon. Und das ist halt wie oft so im Unternehmen ein wertvoller Schatz. Wenn Liebe und Leidenschaft der Motor sind, dann ist das schon viel mehr wert und man hilft sich auch viel mehr, über Hürden hinwegzukommen, auch mal schwierige Zeiten zu durchleben. Liebe und Leidenschaft trägt dabei schon einiges. Und dann hat er natürlich meine Mentoren- und Beraterkompetenz gesehen. Da musste auch nicht lang nachdenken, ob ich das vielleicht können würde. Ich glaube, das hat er für sich dann schnell identifiziert, dass das gut passen könnte. Und dann mussten wir es trotzdem probieren. Und Heimatunternehmen ist, wie ich eben schon mal erwähnt habe, auch natürlich ein organisches Pflänzchen. Es steht ja nicht still, es ist ja nicht fertig. Und da müssen wir alle auch ich persönlich, ich muss da mitgehen, muss mich anpassen, muss meine Arbeit anpassen. Und das hat sich gefunden und läuft sehr gut. Ja.
Dann lassen Sie uns vielleicht gegen Ende noch mal ein paar Beispiele nennen, mit denen Sie zu tun hatten oder auch jetzt noch haben. Da spielt auch wieder die Landwirtschaft ein bisschen eine Rolle. Es gibt zwei Schwestern, die jetzt in kühlenden Köstlichkeiten machen zum Beispiel. Und auch nicht so, weil sie sagen, sie möchten gerne eine Eisdiele betreiben, sondern die beiden kommen ursprünglich aus einer landwirtschaftlich geprägten Familie zum Beispiel.
Ja, Sie sprechen auf Schwesterschen Hofeis an, ja, ganz, ganz toll, Anja Eberlein und Gabi Lofritz, ganz tolle Leute, die Lust am Machen haben, Lust haben, ihre Milch zum Eis zu machen, Eis anzubieten, wie das so oft ist in landwirtschaftlichen Familienbetrieben, so nebenbei, also man kann mit Diversifizierung, kann man mit Schlagworten kann man das bearbeiten oder man sagt einfach, ne, die wollen einfach was tun und haben da Lust drauf. Und was sie dann getan haben, ist einfach einen Ort der Begegnung wieder, einer Selbstbedienungs-Eisdiele. Mittlerweile ist es tatsächlich ein richtiges Gebäude geworden. Am Anfang war es eine Scheune, die offen ist. Das sind ganz tolle Leute, die genau das schaffen, nämlich bunte und lebendige Heimat. Ich nehme sie gerne als leuchtendes Beispiel, als Leuchtturm. Für mich war und in der Community war, und sie sind so herzlich und offen, wir können mit der Community auch zu denen, man kann miteinander reden. Sie haben eine Expertise angesammelt, die ist unglaublich. Also sie geben gerne, sind jederzeit offen für Austausch und das ist einfach fantastisch, mit denen zu arbeiten.
Und bei Anja und Gabi kommt noch hinzu, es ist ein Stück Familiengeschichte.
Die Idee hat ja eigentlich unsere Mutter gehabt. Die Eisküche ist auch von der Mutti her eingerichtet gewesen, schon vor 20 Jahren. Und bei mir ist dann der Milchviehbetrieb dazugekommen und dann habe ich irgendwie festgestellt, das passt ja doch ganz gut, Milch und Eis. Die Landwirtschaft hat immer wegen ein Problem, dass sie sich positioniert oder darstellt und vor allem auch gut darstellt. Und dann wollte ich einfach schon auch zeigen, was man so aus der Milch alles machen kann.
Also eine Eismanufaktur zu gründen, das ist das eine, aber letztendlich sich auch bewusst zu sein, wo habe ich meine Stärken. Gabi ist Hauswirtschaftsmeisterin, ist für die Rezepturen beispielsweise fürs Eis zuständig. Und die Anja, da geht es mehr um Vermarktung. Also auch da zwei Menschen, die miteinander harmonieren müssen, sonst funktioniert natürlich die ganze Geschäftsidee nicht.
Und die haben ein gutes Händchen dafür. Also ob man, wenn man sich die Marke anguckt, Markenauftritt und auch dieses Minimalistische, wie sie damit vorangehen, ist einfach wunderbar zu sehen. Ein schönes Beispiel für mich, ganz pragmatisch, ist, sie haben keine Homepage, weil sie auch keine brauchen. Sie haben eine, es gibt eine Seite, das nennt sich Linktree. Sie haben eine Seite, von der aus man auf verschiedene, da kann man Eissorten gucken, da kann man Rezeptur, da kann man ins soziale Medium vielleicht rein, man findet die Verknüpfungen. Aber sie arbeiten minimalistisch mit dem, was es braucht. Sie kommen überall gut an und meistens ist es so, dass viel mehr Menschen Interesse hätten, deren Eis auch anzubieten, eine Truhe bei sich zu haben, das zu vermarkten, aber die können gar nicht so viel produzieren, weil es ja eben nur so nebenbei läuft. Also fantastisches Gebilde, was sie sich aufgebaut haben. Sehr interessant auch von der ganzen Struktur.
Dann bleiben wir doch noch bei süßen Dingen im Leben. Natur und Bienenliebe, nicht Blumenliebe. Auf dieser Grundlage hat Andreas Lingmann sein Heimatunternehmen aufgebaut aus Wickliskreuth. Und ihm geht es vor allem um eines.
Also wenn Sie im Sommer irgendwo in einer Wirtschaft im Biergarten sitzen und sehen, wie viel Angst die haben vor fliegenden Insekten, da zähle ich schon mal die eine Wichtigkeit dazu, dass sie wirklich weniger Angst davon bekommen. Die zweite Gruppe, wo ich wirklich sage, ist die Nachhaltigkeit, dass die sehen, was für eine Arbeit die Bienen machen und was es für eine Leistung ist. Also wir reden hier von über, die Schätzung ging zwischen 70 und 180 Milliarden pro Jahr in Deutschland, was die Bienen an Arbeit, an Bestäubung erledigen. Wenn man dann die Umweltzerstörung oder den Klimawandel jetzt als Imker kriegt man dann noch besser mit, sieht, dann muss man einfach sich weiterbilden und schauen, was man selber machen kann.
Also klar, es geht viel rund um die Biene, es geht um Bienen- und Honigprodukte, aber es geht ihm auch um Wissensvermittlung für vor allem junge Menschen.
Er ist schon ein tolles Beispiel für ganzheitlicher Ansatz. Er will aufklären, er will die Sinnhaftigkeit und er will den Leuten erklären, wie funktioniert unser Ökosystem und welche Rolle hat die Biene da? Wie kann man sie nutzen? Wie sollte man sie schützen? Und warum das alles? Und da geht er in die Schulen, er erzählt es von kleinen Kindern auf bis Erwachsenen, ist er ständig in der pädagogischen Aufklärung, in der Bildung tätig. Gleichzeitig aber auch, natürlich macht er einen Honig. Ja, aber das ist gar nicht sein Hauptding. Der macht einen super Honig, schmeckt mir auch gut, aber das ist gar nicht so das Hauptding, sondern diese Begeisterung für die Bienen und das Verständnis für diese Notwendigkeit und für den Sinn und Zweck des Ganzen, den zu transportieren, das ist schon außergewöhnlich bei ihm.
Und er ist natürlich auch Multiplikator. Also er sagt nicht, ich habe das gesammelte Imkerwissen für mich gepachtet, sondern es ist ein Mitmachprojekt letztendlich.
Absolut, absolut. Er lädt ja. Im Kontext der ganzen Imker-Community ist er etabliert und ich kenne ihn jetzt noch gar nicht so lange, das sind vielleicht jetzt ein paar wenige Monate, aber was ich so wahrnehme, wie er mit Unternehmungen zum Beispiel in der Umgebung arbeitet, wie er seine Leasing-Angebote, also quasi ich stelle einen Bienenstock zu deiner Firma und die Bienen fliegen umher und ich helfe dir dabei, wie du dann einen Honig noch daraus produzierst und nutzt das für dich und deine Firma, um zum Beispiel diesen Aspekt Nachhaltigkeit und Natur in deine Firma zu holen und zahlst mir halt was dafür für meine Arbeit. Also dieser Ansatz ist phänomenal, ist eigentlich so simpel, klingt so wie, natürlich kann man das so tun und er konzeptioniert eben so peu à peu sich dahin, wie kann er quasi diese ganzen Kunden mit einbinden in seine Arbeit. Die Schulen, Einrichtungen, die Interesse haben, mit ihm zusammenzuarbeiten, das ist schon ein bunter Strauß.
Inzwischen sind es wohl rund 100 Köpfe, 100 Menschen, die Sie als Heimatunternehmen betreuen, als Heimatentwickler. Ist schon ein bisschen Zeit für eine Zwischenbilanz möglich? Also was haben Sie erreicht? Machen Sie so eine Art Monitoring? Was ist etwas geworden? Was nicht? Aus welchen Gründen? Wird es immer mehr?
Ja, es wächst kontinuierlich und das ist auch Muss auch so sein, weil es ist, manche Leute hören ja auch mal wieder auf. Manche Leute verlassen auch mal die Region. Ja, also es gibt natürlich Erneuerung und es gibt Wachstum. Das muss so sein. Zwischenbilanz tue ich mit schwer mit, weil es ist ja nicht fertig. Es ist jetzt an einem Punkt, der ist sehr stabil, der ist sehr groß. Es braucht nach wie vor jemanden, der sich darum kümmert, weil das ist eigentlich auch eine Erkenntnis aus den 5 Jahren. Wenn ich persönlich mich rausziehe und niemand kümmert sich um diese Räume zu schaffen, die Menschen zusammenzubringen, dieses Zwischenorganisieren und auch individuelle begleiten, dann würde es nicht einfach so von selbst funktionieren. Also es braucht eine Struktur in dieser Form, dass jemand sich kümmert. Gleichzeitig ist es aber nicht fertig. Wohin das wächst, weiß ich nicht. Ich habe neulich mal so gesagt, aber wenn mir jetzt jemand sagen dürfte, du darfst das noch 5 Jahre weitermachen, würde ich sofort unterschreiben, finde ich großartig, weil es einfach so spannend ist. Ich habe noch nie einen Job in meinem Leben so lang gemacht wie diesen Job, weil es mich einfach so begeistert und erfüllt. Also ich muss da gar nicht lang drüber nachdenken. Es ist einfach ein Riesengeschenk.
Wo Sie sich hinwenden können, wenn Sie eine Idee haben oder einfach Kontakt suchen zu Heimatentwicklern wie Daniel Ried. Wir sprechen jetzt natürlich nur exemplarisch über Westmittelfranken und über die Frankenhöhe. Die Angebote gibt es in ganz Bayern. Sagen wir Ihnen in dieser Stunde noch, wo Sie sich hinwenden können. Daniel Ried, ich wünsche Ihnen weiter eine glückliche Hand bei der Unterstützung und Förderung von unternehmerischen Menschen, die diese regionalen Werte schaffen wollen, und bedanke mich fürs hier gewesen sein.
Gerne, ich danke auch.
BR Heimat, habe die Ehre, heute im Zeichen von Heimatentwicklung. Es geht so viel, wie wir gehört haben, wenn Bürgerinnen und Bürger mitmachen. Sie können ihre Heimat voranbringen, sich vernetzen, im Austausch mit Experten und Gleichgesinnten. Gefragt sind dabei Eigeninitiative, ein solidarisches Miteinander und eine Kultur des Anpackens. Das alles hat uns mein heutiger Gast erzählt, Daniel Ried, Heimatentwickler auf der Frankenhöhe. Es gibt diese Netzwerke überall in Bayern, vom Unterallgäu über die Bayerische Rhön, die Fränkische Schweiz bis ins Oberland. Mehr Informationen gibt's im Internet unter der Adresse heimatunternehmen.bayern. Und wenn Sie rund um die Frankenhöhe wohnen und Daniel Ried kennenlernen möchten, unter heimatunternehmen-frankenhöhe.de. Und damit geht Habe die Ehre zu Ende. Hier auf BR Heimat gibt's nach 12 alles Wichtige zum Tage bei BR Heimat aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich Tom Viehweg. Habe die Ehre, Servus und Ade.